Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem / auf unserem Kanal. Auch diese Woche wollen wir mit euch wieder über ein Thema reden, beziehungsweise wollen euch ein Thema präsentieren. Wir kriegen ja kein Feedback von euch. Wir wollen über ein Thema reden. Und normalerweise haben wir hier immer einen Gast oder eine Gästin, die wir hier begrüßen. Heute haben wir gedacht, das ist ein so schwerwiegendes Thema. Da nehmen wir uns direkt zwei Gästinnen vor, die uns hier durch diese Sendung begleiten sollen. Aber wie immer, auch wenn wir zwei Gästinnen haben, begrüße ich zuallererst mal meinen lieben Mitstreiter. Hallo Michael, wie geht es dir?
Ja, danke, gut. Hallo Marc, hallo Christine, hallo Christiana. Heute läuft ja in der Tat alles so ein bisschen anders als sonst, denn ausnahmsweise haben wir eben nicht nur einen, sondern gleich zwei Gäste. Außerdem haben wir ein Format wieder aus der Mottenkiste geholt, zu dem wir vor geraumer Zeit mal den einen oder anderen Beitrag gemacht haben. Für so ein wichtiges Thema, über das wir heute mit unseren Gästen sprechen wollen, haben wir es dann mal reaktiviert. Bevor wir einsteigen, noch ganz kurz zu den Gästen. Professor Dr. Christine Weber, Vizepräsidentin für Digitalisierung an der Technischen Hochschule Würzburg. Wer sich für ihren Werdegang im Detail interessiert, dem sei unser Interview mit ihr ans Herz gelegt. Das werden wir natürlich verlinken. Außerdem dürfen wir begrüßen Dr. Christiana Klingenberg, Expertin und Buchautorin mit dem Schwerpunkt Data Governance. Mit ihr werden wir dann sicherlich zum späteren Zeitpunkt nochmal genau über ihre Vita sprechen. Und genau über dieses Thema, nämlich Data Governance oder Datenmanagement, wollen wir heute sprechen. Warum? Weil wir es für immens wichtig halten, sowohl mit Blick auf die bestehende Regulatorik, aus KI-Verordnung, Data Act, DSGVO etc., aber auch, weil es ganz einfach im Interesse jedes Unternehmens und jeder Behörde sein sollte, die eigenen Daten im Griff zu haben. Genug der Vorrede, damit ganz herzlich willkommen, ihr beiden.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass wir da sein dürfen.
Ja, hallo auf meiner Seite. Wunderbar, ich freue mich.
Ja, schön, dass ihr euch beide heute die Zeit genommen habt. Michael und ich werden sicherlich gleich auch mal noch so ein bisschen die ein oder andere Anekdote zum Besten geben, warum wir so wahnsinnig gerne über dieses Thema Data Governance mit absoluten Fachleuten mal sprechen wollten. Uns fällt manchmal so ein bisschen die Kinnlade runter, wenn wir in der einen oder anderen Behörde oder in dem einen oder anderen Unternehmen sind. Aber wir wollen ja erstmal direkt mit einer Frage an euch beginnen. Es gibt so diesen schönen Satz, angeblich hat ihn Goethe mal gesagt: Ich habe euch einen langen Brief geschrieben, für einen kurzen hatte ich keine Zeit. Aber vielleicht könnt ihr ja jetzt mal in zwei oder drei Sätzen sagen, was ist eigentlich Data Governance? Wer mag loslegen? Einer von euch beiden.
Sonst bestimmen wir jemanden.
Christine. Gut, ich habe eine Definition parat. Also Data Governance ist tatsächlich ein schwieriger Begriff. Es gibt auch keine gute deutsche Übersetzung von dem Begriff. Und insofern, man kann ihn auch sehr unterschiedlich interpretieren. Auch das geht, aber so meine Lieblingsinterpretation und Definition ist eigentlich, dass sich Data Governance um das ein Framework bietet für das Datenmanagement. Also Data Governance organisiert die Daten, setzt die Rahmenbedingungen und das sind vor allen Dingen eben Verantwortlichkeiten, Rollen, Richtlinien, Leitlinien, an denen man sich beim Datenmanagement orientieren sollte.
Okay. Mhm. Warum sollte man sich überhaupt Gedanken über sein Datenmanagement machen? Jetzt mal so ganz naiv gefragt.
Es gibt ja in den Unternehmen oder in den Organisationen zunehmend mehr Daten. Ja, also der Datenzuwachs ist ja schier unermesslich. Und es werden ja ganz verschiedene Dinge auch mit den Daten gemacht. Das heißt, die Daten dienen ja einem gewissen Zweck. Und damit eben dieser Zweck so möglichst gut erfüllt werden kann, sollte man sich schon Gedanken machen, wer wie mit diesen Daten was macht, ja, welche Anforderungen und vielleicht auch Bedingungen damit verknüpft sind, dass man eben davon ausgehen kann, dass die Daten auch so ihrem Zweck zugeführt werden, dass es am Ende auch gewinnbringend ist. Ja, sonst ist es also ein reines Chaos und Data Governance hilft eben und unterstützt, um da einfach auch ein bisschen organisatorische Struktur und Ordnung reinzubringen, dass eben ganz genau oder möglichst genau zumindest bekannt ist, welche Daten hat man grundsätzlich, wofür können sie verwendet werden, wofür dürfen sie verwendet werden, ist ja auch nochmal so ein wichtiges Thema. Und auch grundsätzlich, welche Daten haben wir. Also das schafft auch viel Transparenz überhaupt über das, was da ist und das, was vielleicht auch noch kommen wird.
Ja. Jetzt hast du das so nebenbei gesagt, ja, die dienen ja einem bestimmten Zweck. das sollte auch so sein, in der Tat. Ne? Nicht nur, weil es die DSGVO verlangt und andere noch, sondern weil es ja auch irgendwie dem gesunden Menschenverstand schon letztendlich darauf basiert. Aber in der Praxis, ich weiß nicht, wie ihr das beide so seht oder erfahren habt, aber in der Praxis sehe ich das häufiger schon mal so, dass gesagt wird, naja, wir haben die Daten, ja, wenn wir irgendwann mal einen Zweck finden, dann haben wir die Daten schon mal, ne? Irgendwas machen wir damit bestimmt. Gerne so aus Marketingabteilungen oder sowas. Ja, irgendwas machen wir damit. Je mehr Daten, desto besser. Ne? Und lange aufheben, wir können ja mal bestimmt nochmal irgendwann brauchen. Ist diese Sammelwut, sage ich mal, also ich finde sie menschlich nachvollziehbar, aber ist sie auch sinnvoll im Datenmanagements-Sinne?
Ja, ich würde sogar fast sagen, also wenn wir noch mal ein bisschen die Historie anschauen, ist es ja so, dass ich früher einfach Anwendungssysteme in meinem Unternehmen hatte und um eine Anwendung zu haben, um Prozesse zu unterstützen, musste ich ja irgendwie auch Daten haben. Ne? Also ich habe ein Anwendungssystem, da sind Daten drin, zum Beispiel ein Kundenbeziehungsmanagement oder ein ERP-System oder ähnliches. Also die haben aber einen ganz bestimmten Zweck gehabt, diese Daten. Und da hat man eigentlich nicht so viel Daten wie möglich gesammelt, sondern ich habe ganz genau die Daten gesammelt, die ich für diesen Zweck in der Regel brauche. Und heute sind wir ja viel vernetzter. Also alle Anwendungssysteme sind vernetzt. Wir versuchen, Prozesse von A bis Z irgendwie durchzuhaben. Ich muss die Daten von einem System ins nächste schleusen. Und das macht auch so eine Data Governance heute notwendig, was ich vielleicht früher nicht hatte, weil ich eben nur dieses eine System oder verschiedene isolierte Systeme hatte mit Daten drin. Und die haben da ihren Zweck erfüllt und genau dafür waren sie da. Und jetzt haben wir plötzlich andere Anforderungen an die gleichen Daten. Die müssen plötzlich noch anderen Zwecken genügen und ich muss sie durchschleusen. Und das ist auch nochmal so ein Treiber für Data Governance. Und ja, Datensammeln, macht das Sinn? Naja, es kostet letztendlich ja trotzdem irgendwie Speicherplatz. Das ist das eine. Speicherplatz wird benötigt für Daten, die ich vielleicht nicht brauche. Es führt aber auch dazu, dass ich sehr viel Aufwand mit diesen Daten habe. Also wenn ich zum Beispiel historische Daten aufbewahre und es ändert sich in meiner Datenstruktur was, muss ich plötzlich alle Daten anpassen, auch wenn ich die vielleicht gar nicht mehr brauche. Also auch Daten, die man nicht mehr benötigt, sollten irgendwie archiviert werden, weil sie kosten letztendlich Geld, sie verursachen Aufwand und ich verliere natürlich auch den Überblick. Also wenn ich nicht mehr weiß, was ich eigentlich wo habe, das ja sollte nicht so sein. Und natürlich eben rechtliche Anforderungen. Wir hatten es eben schon angesprochen. Datenschutzgesetze zum Beispiel verlangen ja auch von mir, dass ich nur die Daten aufbewahre, die ich eben auch für einen bestimmten Zweck benötige.
Jetzt kommen wir mal so ein bisschen aus meiner Lebensrealität. Ich bin in Unternehmen, bin Behörden und da ist jetzt natürlich im Moment ganz viel der Aufschrei mit KI. So, wir wollen jetzt irgendwas mit KI machen und ganz häufig erlebt man dann so die Konstellation, wir haben da so einen Stapel von Daten, wir wissen gar nicht so genau, was da drin ist, aber entweder wir schmeißen da jetzt die KI drauf, soll die doch irgendwas Schlaues damit machen, oder die andere Konstellation ist, man weiß gar nicht, was man irgendwie an Daten hat, / die Datenqualität ist zum Davonlaufen und jetzt ist man auf einmal der Meinung, man will irgendwie etwas mit KI machen und ich schlage dann, oder wir, Michael und ich sind ja dann manchmal bei den gleichen Kunden, schlagen dann immer nur so ein bisschen die Hände überm Kopf zusammen, weil, naja, wenn man bei der KI nur Mist reingibt, dann darf man sich nicht wundern, wenn nachher Mist rauskommt und alle sagen, die KI ist doof. Erlebt ihr diese Konstellation auch schon in eurem Alltag, dass ihr genau deswegen auch angefragt wird? Wir haben da ein KI-Projekt, könnt ihr uns mal helfen?
Also direkt nach KI-Projekten, ob wir da helfen können, unterstützen können. Also ich glaube, da sind wir nicht dafür bekannt, dass wir das machen. Aber natürlich im Kontext von Data Governance-Projekten oder Datenmanagement-Projekten ist natürlich der nächste Schritt KI. Und natürlich fällt das KI-Wort auch und da der Wunsch besteht. Ne? Der Wunsch besteht, wenn man dabei ist, was mit Daten zu machen, dass man doch dann gleich auch den nächsten Schritt mitgehen könne, KI. Ne? Also das wird immer stärker und das wird immer häufiger und man kann es eigentlich auch nicht übersehen. Und ich finde, das ist auch richtig so. Die Frage ist immer nur, was bedeutet das denn? Ne? Also es gibt da diverse Studien, die sagen, also Datenqualität ist so eine der größten Herausforderungen bei KI. Und das wird dann immer stehen gelassen, aber es wird einfach auch nicht untersucht, was bedeutet das denn jetzt eigentlich Datenqualität? Datenqualität von genau, was ist denn da jetzt die Herausforderung? Und da lohnt es sich tatsächlich auch nochmal etwas tiefer einzusteigen und auch zu gucken und zu fragen, erstens, was bedeutet in diesem Fall, Datenqualität ist nicht gut genug für die KI, beziehungsweise auch auf der anderen Seite, was möchte man denn tatsächlich mit der KI erreichen? es ist ja auch so, die Diskussion, wir können noch gar nicht mit KI starten, weil wir da unsere Daten noch nicht im Griff haben. Und damit ist sozusagen schon der Stopp dann in diese Initiative reingehauen. Aber ich bin mir unsicher, ob das auch der richtige Weg ist. Die Frage ist doch eigentlich, was möchte ich mit der KI denn erreichen? Ja, also wie kann ich das denn abgrenzen? Was möchte ich vielleicht auch nicht mit dieser KI machen? Und in dem Augenblick, wo ich ja schon eine gute Vorstellung habe, was ich mit der KI erreichen möchte, also wie könnte dieser Anwendungsfall aussehen, da gehe ich ja dann zurück und überlege mir auch, welche Daten brauche ich denn dafür? Ne? Was wären denn gute Eingabe? Was wären Fragen, die ich habe? Oder wie könnte ich diese KI aufbauen, basierend auf welchen Datensätzen? Wie kann ich sicherstellen, dass die Ergebnisse auch in meinem Sinne sind? So, und wenn man dann das Ganze mal abschichtet und runterbricht, ist man schon auch ziemlich schnell wieder beim ganzen Thema Datenmanagement auch ohne KI und damit auch bei Data Governance, weil da sind ja dann die Fragen sofort da. Ja, was wollen wir denn machen? Mit welchen Daten wollen wir es denn machen? Mit wem muss ich denn sprechen, um an diese Daten zu kommen? Darf ich denn die Daten überhaupt nutzen? Und dann macht sich das ganze Feld auf und von Datenqualität mal ganz abgesehen. Ne? Also das sind schon Dinge, die es zu bedenken gibt und da spielt KI oder Data Governance, die spielen da schon zusammen. Es gibt ja auch eine KI-Governance, was ein bisschen anderes ist, weil es ist als Data Governance, aber am Ende muss man schon auch für einzelne Anwendungsfälle, denke ich, ein bisschen seine Hausaufgaben beim Datenmanagement und bei Data Governance machen.
Okay, jetzt haben wir den Begriff KI in unserem Podcast mehrfach verwendet. Wir sind also jetzt in den Hashtags schon mal ganz weit oben, das ist schon mal gut. Aber lassen wir das Thema KI vielleicht mal für die nächsten paar Minuten ganz kurz beiseite und gehen mal wirklich so in die Basics hinein. Wir haben uns ja im Vorfeld so überlegt, wie kann man denn, jetzt haben wir so ein bisschen Data Governance mal auf so einer Metaebene besprochen, aber wie kann man denn jetzt mal so ein bisschen hands-on reingehen, sodass jeder auch mal so die Bedeutung dabei versteht. Und wir haben so als Standardbeispiel mal herausgenommen, dass wir mal überlegen, was ist eigentlich für ein Unternehmen ein Kunde oder das Beispiel Kundendatenbank. Vielleicht könnt ihr mal erläutern, was denn an so einer, vielleicht für jemand, der da naiv drauf guckt, Kundendatenbank oder Kundendaten so wichtig ist und warum selbst bei der Frage nach, wer oder was ist ein Kunde, Data Governance schon wichtig ist.
Ja, tatsächlich ist das eine ganz banal klingende Frage vielleicht. Und wenn man aber mal ein bisschen näher reinschaut, merkt man, oh, da steckt tatsächlich ganz viel dahinter. Und um die Frage wirklich zu beantworten, wer ist denn unser Kunde oder wie viele Kunden haben wir im Unternehmen, muss man ganz viele Aspekte eigentlich klären, die mit Data Governance zusammenhängen. Warum ist es eine wichtige Frage? Naja, häufig habe ich eben Auswertungen, Reports, die auf dieser Frage basieren. Also wenn ich zum Beispiel den Umsatz pro Kunde ermitteln möchte oder pro Kunde einer Kundengruppe, muss ich ja wissen, durch was teile ich das? Also wie hoch ist denn die Anzahl insgesamt? Und die Frage ist deswegen nicht so trivial zu beantworten, weil man eigentlich, und da sind wir tatsächlich von ganz weit weg vom Datenmanagement eigentlich, muss ich mir überlegen, was ist denn überhaupt bei uns eigentlich ein Kunde? Also ist es ein Privatkunde zum Beispiel? Sind es Firmenkunden? Wenn es Firmenkunden sind, ist es die Muttergesellschaft? Sind das die Tochtergesellschaften? Ist das jede einzelne Filiale? Ist das vielleicht eine Lieferadresse, eine Lieferorganisation? Ist das ein Ansprechpartner? Und sind das vielleicht interne Kunden, sind das externe Kunden und habe ich die alle einzeln oder ist auch ein Kunde schon jemand, der bei uns mal angefragt hat, der bei uns aber nie ein Produkt bestellt hat oder was ist mit einem Kunde, der vor 5 Jahren bei uns mal ein Produkt bestellt hat und noch in der Datenbank ist, zählen wir den noch mit als Kunde oder nicht? Also das sind so ein paar Fragen, die man sich fachlich erstmal überlegen muss, was will ich damit reinnehmen und dann ist natürlich von der Antwort abhängig, wie viele Kunden habe ich. Also einfach wirklich, wenn ich sage, ich habe eine Muttergesellschaft, zum Beispiel im Handel, irgendwie eine Handelsgesellschaft und die hat ganz viele Filialen, da habe ich sofort einen Riesenhebel. Wenn ich jede einzelne Filiale eines Einzelhändlers mit reinnehme, habe ich vielleicht hunderte, tausende Kunden in ganz Deutschland. Und wenn ich nur die Muttergesellschaft nehme, ist es halt einer. Also das ist so eine Frage, die man da klären muss.
Und diese Frage, die du jetzt da alle aufgeworfen hast, die ja total berechtigt sind, das sind aber jetzt ja quasi, das sind ja keine IT-Fragen, das hat ja nichts mit der Informatik zu tun, sondern das sind ja eigentlich strategische, eine Mischung aus der Schnittstelle strategische und operative Fragen. Jetzt tretet ihr als Expertinnen, als Berater bei euren Kunden auf, beratet ihr auch in diesem Bereich oder sagt ihr, ja, das müsst ihr klären? Ja, ihr müsst jetzt erstmal, 2 Wochen habt ihr Zeit, könnt ihr mal klären, was ist denn ein Kunde für euch? Wie macht ihr sowas? Also ganz praktisch.
Tatsächlich sind wir weniger häufig mit der IT-Abteilung in Gesprächen, sondern tatsächlich mit den Fachabteilungen. Also die Abteilungen, die die Daten benötigen, die die Daten in ihren Systemen haben und die mit diesen Daten eben arbeiten müssen und die auch verstehen oder verstehen müssen oder sollten, was diese Daten bedeuten. Und häufig fängt man in solchen Projekten, also meistens wird man doch von der IT-Abteilung vielleicht beauftragt und man fängt dann immer erstmal an zu erklären, dass es zwar sehr schön und gut ist und klar sind die Daten in Systemen, aber um irgendwas zu machen, damit brauchen wir ganz schnell die Fachabteilung. Also wir müssen ganz schnell überhaupt Verständnis herbekommen, dass das fachliche Themen sind und dass wir die Anforderungen an die Daten kommen aus der Fachabteilung. Wir müssen mit den Fachabteilungen sprechen und die da in das Projekt mit ins Boot holen.
Aber bei größeren Institutionen kann ich mir durchaus vorstellen, dass es dann auch relativ schnell politisch wird. Mal die Frage, wie definieren wir denn einen Kunden? Und naja, wenn wir die Definition jetzt benutzen, also jetzt bei einem Aktiengesellschaft beispielsweise, wenn wir das jetzt intern als Definition benutzen, dann müssen wir das ja in den Geschäftsbericht reinschreiben. Das lässt uns vielleicht schlechter aussehen, als wir nach außen aussehen wollen. Ist das wirklich dann ein Thema oder wird das wirklich sehr sachlich und fachlich diskutiert?
Also es ist sicherlich irgendwann auch irgendwo ein Thema, ja. Also weil wenn man sich nicht über grundlegende Begriffe, die ja in irgendeiner Art und Weise auch das Geschäftsmodell ausmachen oder die wichtig sind für das Geschäftsmodell, also wenn da keine Einheit herrscht, also kein gemeinsames Verständnis über eine Definition, also dann kann man ja auch letztendlich die Berichte gar nicht so ausgestalten, wie sie sind. Sie sind ja dann komplett auch vielleicht auch nicht immer gegensprüchlich, aber tatsächlich irgendwie nicht wirklich leichter verständlich dafür. Ne? Und du hast also auch nach Praxisbeispielen gefragt und das kann man sich dann so vorstellen, wenn man dann wenn man dann in das Unternehmen geht. Hausaufgaben gibt man nur bedingt. In der Regel haben die Kolleginnen und Kollegen, auf die man trifft, auch gut genug zu tun. Aber im Gespräch tatsächlich kommen immer wieder auch sich Fragen hoch, ja, wie definiert er denn deinen Kunden? Ne? Und das ist tatsächlich so, dass man dann 5 Leute hat und kriegt 7 Antworten. Ne? Ja. Und die IT sitzt eben oft auch mit am Tisch und sagt, ja, der Kunde ist ein Eintrag, also es ist ein Datensatz bei mir. Ne? Also aus deren Sicht ist das auch okay so. Ne? Aus fachlicher Sicht ist es noch eine andere Perspektive. Und dann letztendlich passiert das, was im richtigen Leben eigentlich auch passieren sollte, dass es einfach auch mal diskutiert wird und zwar in einer Art und Weise, dass man in der Lage ist, vielleicht später mal einen Konsens zu finden und den Konsens irgendwo auch festzuhalten, dass man sich also auf eine Definition des Begriffs Kunde einigt. Ne? Also das können ja entweder diese Endkunden sein, das können auch dann die Händler sein, die ja dann die Ware erstmal kaufen und dann weiterverkaufen. So, aber dieser Konsens muss letztendlich auch geschaffen werden und den braucht man dazu. Das sind typischerweise auch Menschen mit der entsprechenden Entscheidungskompetenz, ja, die findet man oft eben in einer Führungsebene, die sich dann eben über diese Begrifflichkeiten dann einigen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz klares oder ein grundsätzliches Bestreben von Data Governance, auch eine gewisse Entscheidungsfähigkeit über Daten herzustellen, indem man letztendlich auch die Verantwortlichkeiten dann entsprechend zuweist und die Menschen mit den Verantwortlichkeiten, die dann eben auch entscheidungsbefähigt sind, zusammenzubringen und die dann entsprechend auch entscheiden zu lassen. Und das ist dann letztendlich auch gültig für den Rest der Mannschaft. Und die sind oft auch dankbar, dass sie nämlich dann wissen und Klarheit haben, was es ist. Und das schreibt man dann üblicherweise dann in einem Business Glossary dann nieder, sodass jeder auch nachgucken kann, was ist denn heute ein Kunde. Es gibt natürlich dann auch Kundendefinitionen, die damit nicht abgedeckt sind. Und da muss man dann letztendlich nochmal weiter definieren und weiter ringen und nochmal gucken, was ist denn da jetzt liegen geblieben und wie benennen wir das denn? Ne? Und wenn man dann also eine Einigkeit geschaffen hat, dann geht es dann praktisch weiter mit dem nächsten Thema oder dann kann man sich ja auch unterhalten, ja, wie bewerte ich jetzt meine Kunden, welche Reports möchte ich denn gerne machen und zumindest weiß man auch, auf welcher Basis dann die Daten kommen, soll die Zahlen kommen.
Jetzt stelle ich mir das in der Praxis schon als eine durchaus große Herausforderung vor. Aber wie sieht es denn dann jetzt in Unternehmen aus, wo, weiß ich nicht, ein Mutterkonzern irgendwie, um sich den mühsamen Weg des organischen Wachstums zu ersparen, 7 Töchter gekauft hat und alle setzen nochmal andere Softwareprodukte ein und andere haben irgendwie in der Vergangenheit unterschiedliche Definitionen gehabt. Ist das dann so ein typischer Fall, wo ihr dann zu Hilfe gerufen werdet oder kriegen die sowas dann auch selber gebacken?
Also tatsächlich ist das ein ganz, ganz häufiger Fall und für eine Ausgangssituation für so ein Data-Governance-Projekt kommt natürlich darauf an, wo startet man. Wenn der Mutterkonzern jetzt seine Daten schon im Griff hatte, fällt es ihm sicherlich leichter, die Töchter damit reinzuholen, vielleicht auch nochmal selber die Definition anzupassen, wenn sie nicht mehr passen. Aber häufig ist es eben auch so, dass der Mutterkonzern eben das noch nicht hatte. Und dann ist das tatsächlich so ein ganz typisches Projekt. Man sagt, hier, wir haben hier 5 verschiedene Welten. Wie kriegt man das jetzt zusammen? Unser Ziel ist es, alle Systeme zu vereinheitlichen, Prozesse zu vereinheitlichen. Wir stellen fest, die Daten passen für jedes dieser zugekauften Unternehmen super. Aber eben in dieser gesamten neuen Sicht passt es eben nicht. Und das ist ein ganz typischer Treiber für Data Governance-Projekte.
Okay. Wie kann ich mir das denn so vom zeitlichen Ablauf her vorstellen? Also es kommt ihr da zum Kunden, jetzt erstmal egal wie groß, so ein typischer Kunde eben und sagt, okay, wir haben die und die Frage, wir wollen gucken, was sind eigentlich unsere Kunden, wir wollen das definieren, dann spricht man darüber, dann hat man ja aber erstmal ja am Ende nur definiert, was ein Kunde ist. Dann muss man ja noch gucken, was ist ein Lieferant, was ist ein Vertragspartner. Na, dann gibt ja noch andere Begriffe, die man dann vielleicht klären muss. Das heißt, damit ist man dann ja nicht fertig. Und selbst wenn man komplett nachher fertig ist, man hat die Struktur aufgestellt, dann ist es ja noch nicht umgesetzt. Da muss ja auch noch das Ganze tatsächlich in Programmform oder in neuen Datenbanken etc. tatsächlich umgesetzt werden. Und alle Mitarbeiter müssen ja dann irgendwann wissen, so wenn ich ab morgen zur Arbeit komme, dann muss ich folgende Dinge beachten. Die sind anders als vorher, möglicherweise gravierend anders. Das heißt, wie lange dauert jetzt so der Prozess von dem Tag, wo ihr ins Unternehmen kommt, bis zu dem Tag, wo ihr sagen könnt, so jetzt haben wir es einigermaßen gut in die Praxis umgesetzt, jetzt läuft das und jetzt können wir uns zurückziehen. Oder kriegt ihr das, die Umsetzung nach am Ende gar nicht so richtig mehr mit?
Also es kommt natürlich stark drauf an, auf das Projekt. Ne? Also typische Antwort. Kommt drauf an. Also wenn, ich habe mal ein Beispiel. Also wir haben bei einem Kunden mal eine Kundendatenstrategie erarbeitet und dafür haben wir ungefähr 5 Monate gebraucht. Und das war die Strategie. Das heißt, wir hatten am Ende eine Roadmap, wir hatten ein Ziel, wo wir hin wollten. Da war noch nichts umgesetzt. Okay. Ja? Und aber wie gesagt, man kann auch bei Data Governance sehr klein starten. Ich kann einfach mit dieser Frage, also meistens, oder wenn man so eine kleine Ausgangsfrage hat, die würde ich jetzt aber gerne mit meinen Daten irgendwie klären und dann von da aus startet, dann kann das auch in 6 Monaten schon komplett umgesetzt sein und man kann dann wachsen. Ne? So häufig, man macht so einen kleinen Kern und man geht alles mal durch und dann wächst man von da aus. Jetzt haben wir die Kunden definiert, auch jetzt gucken wir uns auch Lieferanten an und Finanzdaten wäre auch nicht schlecht und Personal ist auch noch was, Material. Also man kann dann wachsen. Oder ja, man hat so ein eher größeres 3-Jahres-, 5-Jahres-, 10-Jahres- Projekt. Das geht natürlich auch, aber wir würden immer empfehlen, mit so einem kleinen Kern anzufangen, erstmal Rollen zu definieren zum Beispiel, um dann auch handlungsfähig zu werden. Also häufig gibt es vielleicht noch keine Verantwortlichen für das Thema Datenmanagement und die erstmal zu finden, ob das ein Team, eine Abteilung, eine Person, eine Rolle, wie auch immer ist. Und wenn die dann erstmal benannt ist und da ist und befähigt ist, ihre Aufgaben wahrzunehmen, dann hat man ja auch schon eine Person im Unternehmen, die dann die Dinge auch größer machen kann in Zusammenarbeit mit dem Beratungsteam.
Okay. Ich würde da ganz gerne noch was ergänzen. Du hattest ja auch gefragt, wie kriegen wir das denn jetzt hin, die Mitarbeitenden da abzuholen, die jetzt ja nicht von heute auf morgen, aber dennoch doch irgendwie Dinge anders machen sollen. Ne? Und was wir immer stärker beobachten, ist die Begleitung durch ein Change Management, ja, das ist ja natürlich das nächste Hashtag-Wort, ja, aber eben Veränderungsmanagement und dass man da eben auch darauf achtet, zu gucken, dass man seine Mitarbeitenden entsprechend ausbildet, ja, dass man sie auch informiert durch verschiedene Kommunikationsarten, dass man sie einbindet, also durch verschiedene Partizipationsformate und am Ende auch immer wieder auch wirklich bewusst guckt, wie geht's denn meinen Kolleginnen und Kollegen im neuen Umfeld, hört sich jetzt irgendwie so an, aber sie haben vielleicht auch neue Rollen, ja, sind sie denn in der Lage, ihre Rolle auch entsprechend auszufüllen, fühlen sie sich wohl oder haben wir sie jetzt komplett vielleicht auch abgehängt und frustriert, was wir ja nicht wollen, ne? Und ansonsten, ja, also erstmal die Grundlagen schaffen, Rollendefinition zum Beispiel und dann an überschaubaren Anwendungsfällen einfach mal ausprobieren, ob das funktioniert. Und das kann man ja dann letztendlich immer wieder auch weiter verbessern und dann entsprechend auf die nächsten Anwendungsfälle auch dann übertragen, auch weitere Unternehmensbereiche mit einbinden und dann wiederum die Kollegen dann noch stärker miteinander vernetzen, dass sich da dann entsprechend auch so ein Netzwerk von Data Governance Menschen dann auch bildet. Und dann klappt das in der Regel schon ganz gut. Aber auch was Christine gesagt hat, also auf Strategie, da denke ich auch, um erstmal zu gucken, wo will man denn hin, das denke ich 5-6 Monate ungefähr im Schnitt. Die Umsetzung dauert dann ein bisschen länger, je nachdem von der Größe oder was am Ende auch so der initiale Treiber war, was man erreichen möchte. Und vielleicht auch wie, ja, wie soll ich sagen, wie wertkonservativ so eine Organisation ist. Ne? Es gibt ja Organisationen, die sind sehr offen, was Veränderungen angeht. Bei anderen dauert es etwas länger. Da muss man aber auch ein bisschen, ja, Verständnis und Geduld haben. Man kann das eigentlich nicht mit der Brechstange machen. Das in der Regel funktioniert das nicht.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Gerade dieses Change Management, weil die Leute, also ganz platt gesagt, die müssen dann irgendwann, wenn die bislang den Kunden so in irgendeiner Art und Weise in die Datenbank eingegeben haben und die Definition ändert sich jetzt, oder dann ändert sich ja möglicherweise auch die Arbeitsvorgehensweise, und dann muss das vielleicht in einem anderen System oder in einer anderen Art und Weise abspeichern. Und das zu ändern, quasi nicht, vielleicht nicht von heute auf morgen, aber dann doch irgendwann zu ändern und das anders zu machen als die 20 Jahre zuvor, das ist ja dann doch möglicherweise wirklich eine Herausforderung, ne? Damit auch das, was man sich so schön am grünen Tisch überlegt hat, die Strategie, die man aufgestellt hat, dann auch im Kleinen wirklich funktioniert. Weil wenn die Mitarbeiter weiterhin das eingeben, wie sie wollen, ne, und sich nicht dran halten, dann nützt mir das ganze Papier nichts, was ich vollgeschrieben habe.
Ne, ich denke, die Eingabe von Daten ist eine Sache. Also das hast du auch am Ende, wenn du einen Systemwechsel hast. Ne? Systemwechsel bedeutet eigentlich immer Veränderungen, auch in der alltäglichen Arbeit. Ne? Die Felder sind auf einmal woanders oder sie heißen anders. So spannend wird es vor allen Dingen dann, wenn es um den weiterführenden Nutzen von Daten geht. Und wenn diese Daten dann prozess- oder abteilungsübergreifend genutzt werden. Ne? Also wo es dann auch tatsächlich um Abstimmungsprozesse geht. Also früher hat man dann vielleicht zum Telefon gegriffen oder erstmal sich lange damit aufgehalten, rumzufragen, wer ist denn eigentlich zuständig für die Daten? Wer kann mir denn Auskunft geben? Ja, wer weiß denn, in welcher Qualität die Daten denn vorliegen? Oder wer kann mir denn beantworten, ob ich die für die oder Zwecke überhaupt nutzen kann oder sollte? Und das ist, glaube ich, was, wo Data Governance wirklich einen großen Mehrwert bringt, dass einfach durch die Klärung von Rollen und Verantwortlichkeiten ganz schnell klar ist, an wen kann ich mich denn wenden und wer ist denn auch, ja, in der Lage, mir meine Fragen zu beantworten und nicht so zu beantworten, sondern dass ich mich auf die Antwort, die ich bekomme, auch auf verlasse und nicht von meinem Nächsten erklärt bekomme, dass der oder die das gar nicht so sagen durfte, sondern dass ich ganz andere Menschen zu fragen habe. Ne? Und das ist natürlich so auch dieses Frustrationspotenzial, dass man nie die passende Antwort kriegt. Und sowas klärt einfach Data Governance. Ne? Und das ist schon auch ein Gewinn, denke ich.
Ja.
Okay, jetzt haben wir ja hier an der Stelle jetzt über die Daten gesprochen, die irgendwo in der Datenbank drinstehen. Aber jeder, der schon mal in einem Unternehmen war, welches größer als eine Person ist, wird es ja erlebt haben, ja, stehen irgendwelche Daten in einer Datenbank drin, aber Mitarbeiter oder Mitarbeiterin sagt, ach, in die Datenbank, ich habe alles in der Excel-Tabelle drinstehen, das steht gar nicht in der Datenbank drin. Also Stichwort Schatten-KI. Wie groß ist denn dieses Problem, wenn ihr zu euren Kunden fahrt? Oder seid ihr da auf einer Flughöhe, wo ihr davon gar nicht so viel mitbekommt?
Also das ist tatsächlich ein Schmerz, von dem berichtet wird, sagen wir mal so. Ne? Dass einfach das Vertrauen in die Daten, die in verschiedenen Systemen liegen, nicht so gegeben ist und dass dann tatsächlich immer wieder auch versucht wird, ja, ich sag mal, hintenrum sich da Erleichterung zu verschaffen. Das ist aber nicht böswillig gemeint von den Kolleginnen und Kollegen, sondern die suchen schlicht und ergreifend nach Möglichkeiten, ihre Arbeit möglichst effizient zu machen. So, und suchen nach einem Rahmen, der ihnen offensichtlich nicht in der Form geboten wird, wie sie ihn sich wünschen oder wie sie ihn vielleicht sogar auch brauchen. Ne? So, da muss man einfach auch gucken und beleuchten, was ist das denn? Ne? Also was würden sie denn gerne machen, was sie heute nicht machen können? Und wie müssten denn die Rahmenbedingungen sein, dass sie es tun könnten, so wie sie es eigentlich sollten? Ne? Das ist natürlich auch Teil der Betrachtung, wobei ich allerdings auch sagen muss, mittlerweile sind die Systeme ja so umfassend, ja, dass ich das kaum schaffe, alle Daten, die ich brauche, in einer Excel oder in einem Adressverzeichnis zu haben oder so. Ne? Also an einem Datensatz, sei es also ein Kundenstamm-Datensatz oder so, da hängen ja noch ganz, ganz viele weitere Informationen dran, die ja auch im besten Fall kontinuierlich aktualisiert werden, sodass glaube ich, das Risiko, dass ich Informationen nicht auf dem letzten Stand der Dinge habe oder nicht voll so vollständig genug, wie ich sie haben sollte, ist eigentlich zu groß, wenn ich mich auf meine Excel-Datei verlasse. Ja, so als Zwischenspeicher mag das immer noch sein, aber ich glaube, das ist nicht mehr so das Ding, weil es ja auch wiederum mit anderem Aufwand verbunden ist, auch diese Excel-Datei zu pflegen oder sich jedes Mal neu zu ziehen, wenn das überhaupt noch möglich ist. Mhm. Ja, da gibt es ja auch mittlerweile gute Möglichkeiten, dass ja, anders zu steuern. Ne?
Okay, gut. Jetzt haben wir schon über ein paar Dinge immer so gesprochen oder ihr habt davon erklärt. Eine Sache ist mir relativ am Anfang aufgefallen, dass wir sehr häufig über den Begriff Datenqualität gesprochen haben. Und BWLer lieben es ja, dass man an irgendetwas einen Key Performance Indicator, ein KPI dran machen kann, dass man also gern dies messbar machen möchte. Gibt's denn im Alltag so etwas wie messbar machen von wie gut sind unsere Daten?
Ja, da gibt's eine Menge, ja. Also Christiane ist die Expertin, aber vielleicht einführende Worte. Also Datenqualität ist natürlich sehr, 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 sehr entscheidend. Und das Schöne an der Datenqualität ist, dass man sie tatsächlich häufig messen kann. Also es gibt so ungefähr 325 Dimensionen der Datenqualität, also je nach Veröffentlichung. Und nicht alle davon kann man messen, aber so Dinge wie Vollständigkeit oder Genauigkeit oder einfach eine Anzahl von Daten kann man sehr gut messen. Und es gibt da wirklich gute Kennzahlen, die man verwenden kann. Und es wird auch gemacht. Also es wird auch gerade tatsächlich geguckt, wie ist die Datenqualität zum Beispiel in einer Datenbank oder sogar auf Datensatzebene oder auf Datenbestandsebene. Und ich kann das aber auch dann aggregieren zu einem wirklichen Data Quality KPI, den ich dann berichte. Und einige Unternehmen machen das auch tatsächlich.
Aber die größeren Unternehmen, wir sprechen wahrscheinlich eher von Konzernen als von dem kleinen Durchschnittsmittelständler, oder?
Ja, um letztendlich zu schauen, habe ich denn mit den ganzen Projekten, die ich hier gemacht habe, mit die Berater, die ich mir eingekauft habe, das Data Governance Projekt, was ich hier finanziere, hat denn das irgendwas gebracht am Ende? Letztendlich kann ich dann das über die Datenqualität ja messen. Vielleicht wusste ich vorher gar nicht, wie groß sie ist, dann habe ich es geschafft, initial mal zu bewerten und dann kann man das monatlich zum Beispiel oder jährlich reporten und sollte ja irgendwie eine Verbesserung sehen. Also doch auch, das wird schon, ist meistens ein Bestandteil von solchen Projekten tatsächlich, auch in kleinen
Unternehmen. Okay. Und du hast gesagt, über 300 Faktoren. Vielleicht konzentrieren wir uns mal auf die wichtigsten 200. Was wäre da zum Beispiel zu nennen, Christiana?
Ja, also grundsätzlich ist immer die Frage, welche Daten sind denn gerade von Relevanz? Ja, also ich muss in der Regel nicht die Datenqualität sämtlicher Unternehmensdaten bestimmen, sondern ich fange erstmal mit denen an, die wirklich, wirklich wichtig sind. Ja, die sind für mich und für mein Geschäft in diesem Augenblick wirklich relevant sind. So, da kann ich das also schon mal sozusagen ein bisschen einkürzen. So. Und dann ist es eigentlich recht einfach. Man fängt an, Vollständigkeit, also zu gucken, sind denn die Daten grundsätzlich mal überhaupt da? Ja, das ist das eine. Das zweite, nachdem gerne also, geschaut wird.
Entschuldigung, wenn ich dazwischen gehe. Also Vollständigkeit heißt, ich habe, also mal ganz banal, ich habe 300 Kunden und für 300 Kunden ist für jeden Kunden die Postleitzahl erfasst. Das wäre Vollständigkeit. Ein Punkt.
Das kann man so sehen, genau. Ja, okay, habe ich auch die Adresse. Sind alle Adresselemente denn vorhanden? Solche Sachen, ne? Das ist so die Vollständigkeit. Das Zweite, was auch letztendlich gar nicht mal so verkehrt ist, zu gucken, Aktualität. Ja, sind denn die Daten aktuell? Ist die Adresse, die mir die Frau Meier von vor 10 Jahren mal mitgegeben hat, als ich das erste Mal Kontakt hatte, ist sie denn heute noch aktuell, wenn sie nochmal was geliefert haben möchte? Ja, also das ist noch so ein Punkt. Oder liefere ich an eine Adresse, die vielleicht gar nicht mehr, wo die Frau Meier gar nicht mehr wohnt? Das sind solche typischen Beispiele, ja. So. Eindeutigkeit ist das Nächste. Ja, also wie oft ist denn die Frau Meier in meiner Datenbank zum Beispiel? Ja? Habe ich sie einmal drin, dann ist es perfekt. Habe ich sie 5-mal drin, dann ist es nicht so ganz so gut. Sie würde vielleicht beim Katalogversand 5 gleiche Kataloge bekommen, was sie ja auch will. Sie hat auch nur 2 Augen. So, das sind so Dinge, die kann ich messen. Ich kann aber auch tatsächlich sowas wie Konsistenz messen. Ja, das sind so die typischen Wenn-Dann-Regeln. Ne? Also sagen wir mal, wenn Frau Meier in Deutschland wohnt, dann bekommt sie eine Rechnung in Euro gestellt, ja, und wenn Frau Meier in der Schweiz wohnt, dann bekommt sie die Rechnung in Schweizer Franken gestellt. Solche Dinge, ja, das muss einfach konsistent sein und logisch stimmig sein. Also das sind einfach nur mal ganz einfache Beispiele von diesen Datenqualitätskriterien, die fast immer vorkommen und je nachdem, wie so die Anforderungen an die Daten sind, kann das dann auch auf die 350 anwachsen, was Christine vorher gesagt hat, was aber allerdings eher untypisch ist.
Aber auch das wieder so aus meinem Alltag heraus oder auch aus dem behördlichen Alltag heraus, so ein bisschen so flapsig formuliert, der Todesstoß für das Thema Datenqualität ist doch so das Freitextfeld, ne? Wo dann der Sachbearbeiter im Grunde genommen alles und nichts eintragen kann. Und mitunter, jetzt kommen wir wieder aus dem Bereich des Datenschutzes, der Michael und ich, natürlich manchmal auch Daten einträgt, die er im persönlichen Gespräch bekommen hat, die dort aber nichts zu suchen haben. Also insbesondere natürlich Artikel 9 Daten. Er hat mir gesagt, was er für eine Krankheit hat. Auch ja, wenn er so nett ist und mir das sagt, schreibe ich das doch mal rein in das Behördenformular, welches nicht mehr abänderbar ist. Aber wie ist das aus dem, jetzt, das ist jetzt anekdotische Evidenz, die ich jetzt habe, aber wie ist das aus eurem Alltag, also wirklich jetzt mal hands-on, Freitextfelder abschaffen?
Es kommt drauf an.
Sehr gut, passt immer.
Also klar, also natürlich können wir, wenn wir die Daten irgendwie strukturiert auswerten wollen, macht das keinen Sinn. Und du hast ja auch gerade noch einen anderen Grund angesprochen, warum das nicht gut ist, dass ich da eben Daten erfasse, die ich vielleicht gar nicht erfassen darf. Wenn man sowas begegnet, gibt es meistens einen Grund. Also es gibt einen Grund für dieses oder für dieses Freitextfeld und der Grund ist häufig, dass ich die Daten, die ich dort eingebe, nirgendwo anders erfassen kann. Also wäre es ja ein leichtes zu sagen, ich erweitere die Datenbank um noch weitere 2, 3 Felder für die Daten, die typischerweise in dem Freitextfeld erfasst sind. Und wenn ich die brauche, dann gibt es dafür ein Datenfeld, dann kommen die dort rein. Und wenn da irgendwie Quatsch drin steht, dann schaffe ich das Freitextfeld ab und dann darf der Mitarbeiter sich das zukünftig, weiß ich nicht, merken oder auf einen Zettel schreiben oder es einfach vergessen, wenn der Kunde ihm eine Info gibt, die er nicht erfassen sollte. Ja, also macht eigentlich wenig Sinn, weil wir natürlich die Daten eben auswerten wollen, die Daten strukturiert auswerten wollen. Jetzt kommt natürlich vielleicht KI wieder ins Spiel. KI könnte uns natürlich helfen, diese Freitextfelder irgendwie zu analysieren, zu gucken, was steht denn da drin und vielleicht da auch was daraus abzuleiten. Ich denke gerade bei uns an der Hochschule, wir werden ja als Lehrende auch immer evaluiert und in diesem Evaluationsbogen gibt es auch mal Freitextfelder. Und die sind für mich tatsächlich sehr wertvoll, also viel wertvoller als die anderen Fragen, die ich so bekomme, weil da eben ganz viel drinsteht, was ich wirklich vielleicht verbessern kann oder was die Studierenden gestört hat oder ähnliches. Aber das ist jetzt nichts, was ich in einem Data Governance-Projekt brauchen würde, aber für mich als Lehrende ein guter Hinweis. Und insofern, da machen da Freitextfelder vielleicht Sinn und an vielen anderen Stellen machen sie keinen Sinn.
Okay, sind denn diese strategischen Governance-Überlegungen und Regeln, die ihr so besprecht und aufstellt, dann geht das dann so tief, dass sie auch wirklich ganz praktische Tipps gibt, so nach dem Motto, wir haben jetzt die und die Regeln uns überlegt, dafür müsst ihr aber ein neues Tool anschaffen, das kann eure aktuelle Datenbank nicht. Oder dafür müsst ihr ganz konkret euer Formular XY auf der Webseite sowieso anpassen, Freitext fällt weg und dafür zwei Clickdown-Möglichkeiten zum Auswahl. Geht das so tief oder ist das eher eine andere Flughöhe bei euch?
Also bei der operativen Umsetzung kann es sein, dass wir Hinweise geben. Ja? Aber am Ende sind das eigentlich, also das sind Hinweise, die von den Mitarbeitenden dann selber kommen. Ne? Und das ist ja auch das, was wir wollen. Wir wollen ja ein Bewusstsein dafür schaffen, was ist sinnvoll und was kann man vielleicht auch nochmal ändern. Ne? Auch da kann man ja, also bei allen Beispielen, die du genannt hast, die haben ja einen Grund, dass das so ist. Ja, da ist ja jetzt niemand hingegangen und sagt, oh, das finde ich cool, habe keinen weiteren Grund, aber sieht schick aus, also mache ich es mal so. Ne? Also in der Regel ist das ja auch alles mit einem gewissen Aufwand verbunden gewesen. Es hat einen gewissen Grund, warum das dann so da ist. Aber wie das halt so ist, was Christine anfangs auch gesagt hat, die Anforderungen an die Daten ändern sich und damit passt vielleicht auch nicht immer die Implementierung, wie man es damit gemacht hat. So, das heißt also, weil wir gucken eigentlich eher von oben drauf, also dass wir schauen, was brauchen wir denn eigentlich heute und was ist denn da und was fehlt vielleicht noch und begleiten dann vielleicht auch so die taktische Ebene in der Mitte, ne, wo man also auch nochmal konkret dann sagt, was müsstet ihr denn jetzt konkret umsetzen, ne? Also wie könnte das aussehen? Da sind Maßnahmen, die dann abgeleitet werden, die dann wirklich auch operativ umgesetzt werden, also ein neues Feld wird angepasst, vielleicht nochmal das Freitextfeld wird nochmal weiter eingegrenzt oder. Aber das sind dann operative Maßnahmen, die tatsächlich dann von den Menschen auch vorgeschlagen werden, die wir am Rahmen von diesem ganzen Data Governance Vorhaben auch, ich sage es mal ein bisschen umständlich, befähigen. Ja, also wir qualifizieren sie ja, wir schaffen ja ein Bewusstsein dafür, dass sie genau diese Punkte auch erkennen und selber auch entscheiden können, was sind denn angemessene Maßnahmen für das Unternehmen, um hier eine Verbesserung herbeizuführen. Mhm.
Am Ende des Projektes habt ihr das Unternehmen so sehr aufgeschlaut, dass ihr euch selber ein bisschen arbeitslos gemacht habt.
Also das ist ja immer so das hehre Ziel von Menschen, die in der Beratung unterwegs sind, ne? Dass sie mit ihrer eigenen Expertise kommen und ihre Expertise tatsächlich auch in das Unternehmen hineintragen und auch dort lassen, ne? Wobei man auch sagen muss, das ist ja ein Geben und ein Nehmen, ne? Also wir geben ja nicht nur das Wissen weiter, sondern wir empfangen natürlich auch ganz viel auch Wissen und vor allen Dingen auch Erfahrung oder so, ne? Deswegen würde ich das jetzt gar nicht mal so streng in irgendeiner Art und Weise sehen. Aber tatsächlich das Ziel ist eben das Know-how, was wir haben, dort auch letztendlich zu verankern. Wir sprechen eben viel mit Menschen und schulen die auch und begleiten die auch und coachen die auch, sodass sie dann irgendwann auch selber sagen, und das geht übrigens recht flott, dass ich, ah, jetzt habe ich es verstanden, dann müssten wir doch eigentlich dies und jenes machen. Ja, okay. Das kann man dann so machen. Also das stellt sich schon recht schnell ein.
Zwei Fragen stellen sich da für mich noch, wenn ihr jetzt so neu zu einem Unternehmen oder zu einer Behörde, wie auch immer, kommt. Dann müsst ihr ja am Anfang erstmal euren Kunden erstmal kennenlernen, erstmal verstehen, wo stehen die, was wollen die, wie können wir das machen. Ja. So, das heißt, ihr werdet ganz viel Interviews führen mit Menschen aus Fachabteilungen, aus der Leitung und so weiter. Wie ist das denn so? Kann man das tendenziell sagen, dass die Leute die Antworten auf die Fragen, die ihr stellt, schon parat habt und sagen, okay, das und so, das ist so und das ist so? Oder müssen die ganz oft selber nachfragen und sagen, was meinen sie eigentlich damit? Ich weiß nicht, was ich antworten soll.
Es ist ein guter Mix, weil am Ende trifft man ja auch auf Menschen, die ja auch unterschiedlich schon viel mit Thema Data Governance oder Datenmanagement zu tun hatten, ne? Die vielleicht auch ja von einem gewissen Hintergrund haben oder eben auch nicht, ne? Und was auch dazu kommt, ist, wenn wir im Rahmen von einer Strategie vorhaben, die sogenannte Status Quo-Analyse machen, ne? Also das ist ja das, was du gesagt hast, dann sprechen wir tatsächlich mit ganz, ganz vielen Menschen. Und wir sprechen ja nicht mit Menschen, die unbedingt immer das übergreifende Bild haben, sondern wir sprechen ja Menschen aus konkreten Fachabteilungen. Und da ist es eben auch so, die wissen super gut Bescheid, was in deren Abteilung, in deren Bereich passiert. Die kennen das in- und auswendig. Und wenn es da sehr spezielle Fragen gibt, da können die einem wirklich alles sagen. Aber wenn es dann so Fragen gibt, wenn es um eine übergreifende Datennutzung geht oder so, ne, um zu fragen, was machen denn die nebenan oder die über euch oder so, da wird es dann manchmal ein bisschen dünn, da muss man, also das nehmen wir auch so wahr und das ist auch gar nicht schlimm und das ist auch vielleicht auch richtig so. Und wenn es Verständnisfragen gibt zu dem, was wir eigentlich fragen oder warum fragen, da hilft eigentlich bei Projektstart sowas wie ein Ein-Tages-Workshop, wo wir einfach zumindest mal die Projektbeteiligten in einladen, auch nochmal vorstellen, was wir eigentlich machen, auch nochmal versuchen, mit dem Projektteam eine gemeinsame Sprache zu finden und auch ein gemeinsames Verständnis für das Vorhaben, weil die natürlich dann auch in ihren Bereichen dafür werben. Und wenn das stattgefunden hat, klappt das in der Regel auch ganz gut.
Okay. Aber macht denn, also ich kenne das so aus dem Datenschutzbereich, wenn man da irgendwie prüft, auditiert, checkt, dann ist das häufig so, dass man jetzt nicht mit offenen Armen und mit freudigem Gemüt begrüßt wird, weil man einfach den Betrieb auffällt und ach, die mit dem Datenschutz schon wieder. Wie ist das bei euch? Freuen die Leute sich, wenn ihr kommt? Oder sagen die, boah, jetzt ist schon wieder was, weil ich auch noch zusätzlich machen muss. Ich muss eigentlich hier weiterarbeiten. Was soll der Quatsch? Also wie, klar, in der Regel wird man euch wahrscheinlich freundlich entgegengehen, aber habt ihr so Gespür dafür? Sind die Leute froh, dass ihr da seid und sehen dann Sinn dahinter? Oder müsst ihr da viel dicke Bretter bohren? Tendenziell. Also,
ja, Christine. Muss den Sinn natürlich auch erklären, ne? Also häufig wird man von einer Abteilung gerufen, vielleicht sogar wirklich die IT-Abteilung oder eher auch vom Management und muss dann mit den Fachabteilungen reden und na klar, die haben bessere Dinge zu tun in ihren Augen und aber ich glaube, mit Erklärung und Verständnis, dass wir auch da sind, um ihre Arbeit zu erleichtern und ihnen eben die Excel-Liste zu ersparen und dass sie zukünftig vielleicht ein System bekommen, wo sie genau die Daten, die sie brauchen, die sie jetzt mühsam jeden Montagmorgen in vierstündiger Kleinarbeit aus verschiedenen Datentöpfen zusammenziehen, dass sie das zukünftig auf Knopfdruck bekommen, das hilft dann schon. Also den auch diesen Druck oder den Schmerz sozusagen der Abteilung vielleicht zu haben und zu rauszuhören und den dann zu adressieren in den Gesprächen, da hat man dann meistens schon, ja, kriegt man auch schon Verständnis und dann sind sie auch bereit zu helfen.
Ja. Also kann ich eigentlich nur unterstreichen, nur mal das zu sagen. Also in der Regel werden wir auch gerufen, wenn schon ein gewisser Druck da ist, ne? Also es ist ein Leidensdruck da und deswegen sind die Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir sprechen, im Prinzip auch sehr offen, aber zumindest auch sehr, sehr auskunftsfreudig, wenn es um die Unterstützung des Projektes geht. Wenn es natürlich heißt, ja, das bedeutet aber zusätzliche Arbeit für dich und dann nochmal on top, das ist natürlich schwierig, da muss man eben im Vorfeld dafür sorgen, dass das eben nicht so ist, was oft auch schon gemacht wird. Aber in dem Augenblick, wo sie verstanden haben, dass es um eine Arbeitserleichterung für sie selber geht und nicht auch für die Kollegen, da sind sie eigentlich schon recht offen. Ja.
Okay, gut. Mit so ein bisschen Blick auf die Uhr bedanken wir uns jetzt bei unseren beiden Gästinnen.
Nein, ich möchte noch eine Frage stellen.
Entschuldigung.
Ich möchte noch eine Frage stellen. Und zwar, inwieweit könnt oder müsst ihr regulatorische, gesetzliche Vorgaben dabei berücksichtigen? Also wir haben KI angesprochen, KI-Verordnung verlangt ja auch so ein bisschen Datenqualität etc. Wir haben den Data Act, wir haben den Data Governance Act, wir haben die DSGVO, ne, wo wir ganz banal differenzieren müssen, personenbezogen oder nicht personenbezogen. Es muss ja auch vielleicht mit einfließen. Also das heißt, seid ihr Compliance-Expertin oder habt ihr dann Compliance-Experten dabei? Oder wie läuft das? Oder macht ihr das unabhängig von jeglicher Regulatorik erstmal?
Also unabhängig von jeglicher Regulatorik können wir das natürlich auch nicht machen, ne? Also wir sind allerdings auch eher Datenmanagement-Experten und Data Governance-Experten und keine Rechtsexperten oder so, ne? Das ist schon mal das eine. Aber in dem Augenblick, wo es ja darum geht, ja, den Umgang mit Daten auch rechtskonform zu gestalten, ja, empfehlen wir immer, also wirklich immer, da nochmal entsprechende Experten mit dazu zu holen, wie zum Beispiel euch oder jemand aus der Rechtsabteilung. Die sitzen ganz oft auch mit in diesen Workshops, die eben Sorge tragen, dass das auch alles entsprechend auch rechtskonform abgeht. Und vielleicht auch noch eine Ergänzung vorhin, was wir ja auch oft in diesen Governance-Projekten verabschieden, sind sogenannte Prinzipien, ja, also allgemein anerkannte Grundsätze, wie man zukünftig mit seinen Daten umgehen könnte und oder umgehen möchte, auf die sich wirklich alle einigen können. Und eins der Prinzipien, was fast immer dabei ist, ist der rechtskonforme Umgang mit Daten. Ja, also damit ist dann die Baseline schon gesetzt und so etwas auch tatsächlich.
Ja, ist natürlich ein großes Wort. Also theoretisch kannst du darauf hinauslaufen, man macht sich dann viel Gedanken um eine Datenstruktur etc. Und später, wenn man dann erst die Regulatorik erst später betrachten würde, kommt dann jemand um die Ecke und sagt, ja, alles schöne Ideen, aber können wir nicht machen, weil, ne? Oder wir müssten noch das und das mit implementieren, ja. Und dann fängt man wieder von vorne an. Also es muss ja zum Teil dann schon, glaube ich, von Anfang an idealerweise mit dabei sein, wie du auch sagst. Und dann muss halt jemand aus der Rechtsabteilung ganz banal dabei, der dann die Compliance-Pflichten rauf und runter kennt. Und sagt an der Stelle, an der richtigen Stelle im Idealfall, sagt er ja oder nee. Ne?
Genau. Auch die Fachabteilungen wissen ja häufig Bescheid. Also die sind ja auch in Rechtsvorschriften, die sie betreffen, sind die ja auch meistens ganz fit oder wissen dann zumindest, wo sie noch nachfragen müssen. Häufig ist es tatsächlich aber auch so, dass sogar Regulatorik ein Treiber ist für Data Governance-Projekte. Mhm. Also Datenschutz vor vielen Jahren, ne, hat auch da nochmal einen Boom ausgelöst im Bereich Datenmanagement, Data Governance. Also hilft uns eigentlich häufig eben auch in die Unternehmen reinzukommen und ja, so ein Treiber, um Dinge mal aufzuräumen, um eben diese Compliance herzustellen.
Ja, kann ich gut verstehen. Ja. Das war meine Frage.
Gut. Wir hatten jetzt hier zwei wunderbare Gästinnen für eine knappe Dreiviertelstunde, die wir jetzt hier Löcher in den Bauch gefragt haben. Aber wir haben natürlich, wenn es um das Thema Data Governance geht, wirklich nur an der Oberfläche gekratzt. Glücklicherweise haben die beiden dazu ein ganz fantastisches Buch geschrieben, welches den Namen trägt: Data Governance, der Leitfaden für die Praxis, ist im Hansa Buch Verlag erschienen, kostet 49,99 €. Was ich beim Hansa Buch Verlag immer sehr schätze, ist, man kauft das gedruckte Buch und bekommt das elektronische Buch kostenlos dazu, muss das nicht nochmal extra entlohnen. Schönen Gruß an die juristischen Verlage, das würde ich mir bei euch auch wünschen. Das Buch hat 291 Seiten, also nichts, was man mal eben an einem Abend wegliest. Ich befürchte, am Ende wird auch nicht geheiratet. Es gibt kein Happy End, aber es ist sehr lesenswert und lohnenswert, wenn man sich mit dem Thema Data Governance beschäftigen möchte. In diesem Sinne bedanken wir uns bei zwei fantastischen Autorinnen und noch fantastischeren Gesprächspartnerinnen. Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank aber auch bei euch da draußen für eure Zeit. Wenn euch das gefallen hat, ich bin mir ganz sicher, da, wo ihr uns gehört oder gesehen habt, da kann man Sternchen vergeben, da kann man Daumen nach oben vergeben. Wir würden uns sehr freuen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt sie bitte in irgendeiner Form hier drunter. Dann werden wir das schon miteinander und untereinander ausgetauscht bekommen, sodass ihr auch eine Antwort bekommt. Und solltet ihr diesen Kanal noch nicht abonniert haben, dann sage ich laut und mit einem Fragezeichen versehen, warum. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Danke, tschüss.
Dankeschön.
Tschüss.
Ciao.